Okay, gut, ich wollte euch zu einem Hightech sozusagen, zu einer Streifzug durch die Hightech-Medizin nehmen. Und fangen wir an, Chirurgie. Was assoziiert man heutzutage mit der Chirurgie? Hier sehen Sie einen stolzen Entwickler, der seine von anderen natürlich durchgeführte Entwicklung im Bereich der Gehirnchirurgie neuerdings testen wollte. Und da passieren so Sachen, man vermisst den Schädel, man macht ihn auf, dann wird das eine oder das andere entfernt und dann wird der Deckel zugemacht. Und das ist sozusagen das, was wir heutzutage als Inbegriff von Hightech-Chirurgie verstehen. Nun, weit verfehlt. Die Museen dieser Welt sind voll mit solchen Schäden. Wenn Sie genau hinschauen, die haben ein Loch. Und dieses Loch ist nicht normal. Ja, also das sind sogenannte Trepanationen, sozusagen Schädelchirurgien. Und das ist gar nicht mal neu. Die älteste, bekannteste in Palästina, also nahe Europa, war 10.000 vor Christus. Da waren die Gletscher ungefähr hier. Und in Europa, also Zentraleuropa, 5.500 vor Christus, mindestens seit 2.000 vor Christus in Ägypten und in Peru seit mindestens 400 vor Christus. Das heißt, das ist nichts Neues. Und wenn der andere oder die andere denkt, das waren Himmelfahrtskommandos, auch weit verfehlt. Gucken Sie mal die Überlebensraten. Man kann es ja feststellen, wenn man jetzt die Heilungsprozesse des Knochens sieht, ich komme zwei Folien zurück, gucken Sie den Schädel hier, der ist rund. Diese Person hat mehrere Jahre nach der Trepanation gelebt. Also hatten die Heilungschancen von 73%. Also, die haben beide gelebt. Respektive in Peru hat man bestimmte Friedhöfe gefunden, wo 90% der Leute überlebt haben. Also zusammengefasst, was Sie hier, als wir alle, als Hightech-Medizin verstehen, ist eigentlich das Erlangen eines Handwerks. Im Mittelalter haben wir Überlebensraten von einstelliger Prozentzahl. Mittlerweile, diese Zahlen schaffen wir in diesem Jahrhundert erst, also im letzten Jahrhundert, 1900 plus. Aber die richtige Hightech ist eine ganz andere. Also, und ich hatte gefunden am 8. November 1995, als der Herr Röntgen ein Experiment machte, am 8. November. Und jetzt passen Sie ein bisschen auf die Zeitachse. Also am 8. November hat er eine Beobachtung gemacht, am 28. Dezember hat er publiziert. Ja, zwischendurch hat er Experimente gemacht, am 22. Dezember, das ist das original erste, also Röntgenbild, also die erste Aufnahme, seine Frau, die Hand, die kennt ja jeder, der Herr Röntgen rechts. Also 8. November, 22. Dezember, 28. Dezember. Das Ganze wurde publiziert am 26. Januar in der Zeitung. Und der Dr. Frost aus USA war so begeistert, dass er sofort, offenbar am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag, angefangen hat, selbst zu experimentieren. Und natürlich hat er seine Hand genommen und die Diägarten, das hat sich ja bewährt. Und hat sofort gesagt, also die Knochen, die waren super. Am 3. Februar, wir sprechen von ja, knapp eine Woche später, war der erste Patient dran. Ein junger Kerl, 14 Jahre alt, mit gebrochenem Arm, der wurde aufgenommen. Hier ist die historische Aufnahme. Belichtungszeit 20 Minuten. 20 Minuten. Ja. Und man merkt schon daran, dass dieses Foto existiert, dass diese Menschen damals die historische Dimension von dem, was sie taten, sehr bewusst war. Also, und der hat am 4. Februar, bitteschön, in Science publiziert, it was possible yesterday to test, bla 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 bla, great thing. Die Betonung liegt auf yesterday. Der hat am gleichen Tag publiziert. Also das soll uns allen ja ein Vorbild sein. Und das ist diese historische Aufnahme, die ist immer noch in den Archiven von Science zu finden, ne, von Eddie Murphy, 14 Jahre alt, und das ist der Bruch, hier ist der Bruch auch für den Laien zu sehen. Und damit ist eine Lawine losgegangen. Also, im gleichen Monat hat der Chirurg aus Columbia University dieses Bild gezeigt, ein Unfallbild mit einem Sport- oder hier, Jagdunfall nehme ich an. Betrachten Sie bitte diese Bildqualität und diese Bildqualität. Das war der Prozess innerhalb des gleichen Monats. Und dann hat Hint und Kunst angefangen zu experimentieren. Im 97 ja, sehen wir, der erste macht hier eine Aufnahme seiner Hand auf eine Platte. Der zweite hat ein Fluoroskop in der Hand. Das heißt, er konnte live seine Hand sehen. Interessanterweise, er guckt direkt in die Strahlen hinein. Jo. 99 in Paris hat man schon in der Hospital, also ich, der Name ist zu französisch für mich, allerdings man hat schon 3 Anlagen in Betrieb gehabt. Die Radiologie war etabliert. Amerika, ne, in Philadelphia, 1900. Die erste Lehrbücher kamen auf den Markt, und zwar im gleichen Jahr, 96, sehen Sie links eine Hand, eine normale Hand, und rechts ein Bein mit Schießunfall. Man hat normale Fälle und schlechte Fälle gezeigt, immer noch die Bildqualität zu betrachten, bitte. Deformationen, also Malformation links und Foto und rechts ein Röntgenbild davon. Ganzkörperaufnahme, ich finde die Aufnahme ganz toll. Gucken Sie, die Dame offenbar, ne, man beachte den Bereich der Absätze. Man sieht ja jeden Nagel in den Schuhen. Man sieht auch die Schnürsenkel hier, da. Ja? Klar, die Armbandlinie und so weiter sieht ja jeder. Aber Ganzkörperaufnahme, auch im Jahr 1800 einiges, also noch vor 1900. Der Herr Röntgen selber war so begeistert von seiner Erfindung, dass er Roadshows veranstaltet hat. Hier sehen wir eine Demonstration, eine Aufnahme in, ja, bei einem Jungen. Inzwischen hat er sich den Bart rasiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, was zu tun hat. Aber Detlef, du hast dich auch rasiert. Für die, ich war immer glatt. So, kein geringer als der Thomas Edison hat auch Lunte gerochen. Und er hat angefangen, noch in also wir sind noch im Jahr 1896. Der hat angefangen, den Prozess zu verbessern. Und er hat laut Enzyklopädie mehrere hunderte Leuchtstoffe getestet, bis er den richtigen gefunden hat, der bis 1912 im Gebrauch war. Der Meister hat es wirklich, also typisch Edison, ja, innerhalb des kurzen Zeites wirklich ein Optimum gefunden, was sehr, sehr viel später übertroffen wurde. Und so kam das Ganze in die tägliche Arbeit, und dann man musste die Assistentin in den Morgen das Ding kalibrieren lassen. Ach, gucken Sie mal, ne? Wie sieht es heute aus? Ist die Energie richtig? Also der Assistentin guckt auch in die Strahlen hinein. Und dann kamen auch alternative Anwendungen. Ne? Kopfschmerzentherapie. Oh. Give me a dose, oh my poor head. Ja? Also 8 Dosen für 25 Cent. Ein Schnäppchenpreis. Ein Schnäppchenpreis, ja. Also das war eine, I can't study, also bitte, original. Oder, noch interessanter, Beleuchtung für zu Hause. Ne? More than mere light, engineered lighting. Also wenn Sie das Wort engineered hören, ja, seien Sie vorsichtig heute noch. Also die propagieren Röntgenstrahlen für zu Hause. Ja? Und das ist ja viel besser für die Augen. Ja? Das ist nämlich ein viel besseres ambientes Licht als das normale hier. Ja, also es gibt noch Restposten, denke ich, wer interessiert ist, kann bestimmt sich zudecken. Und das ist natürlich auch eine interessante Anwendung, meine Mutter kann sich daran erinnern, und zwar bis in die 50er Jahre. Bis in, Herbie, so alt bis, meine Mutter ist älter. Korrekt. Also, man hat als junger Kind, typischerweise Kinder, aber auch Erwachsene, also meine Mutter hat es als junger Erwachsener immer noch gemacht, man ist reingestiegen und in diese praktische Öffnung, ne, hat man die Schuhe reingesteckt, und da konnte selber der Verkäufer und die Begleitperson konnten sehen, wie man hier zu sehen ist, links, was das Passvermögen der Schuhe ist. Ne, das ist ein richtiger Schuh und der ist offenbar zu eng. Ja? Interessant, interessant. Es gab nebenbei auch sinnvolle Anwendungen, zum Beispiel in der Zahnmedizin hat die Röntgenstrahltechnik sehr, sehr schnell Einzug gefunden. Oder Radiotherapie 1927, das Prinzip ist heute noch, also die Apparatur ist heute weniger auffällig als diese, aber das Prinzip ist genau das gleiche. Das Militär ist nie weit entfernt, wenn es um solche Sachen geht. Also 24 Feldlazarett, Fluoroskopie 38, Röntgenstrahlen haben eine wesentliche Rolle gespielt in der Bekämpfung von Tuberkulose. In den 30er und 40er Jahren wurde praktisch Massenscreen, also bis in die 50er hinein, Massenscreens veranstaltet, um Tuberkulose zu entdecken und mit den inzwischen bekannten Antibiotika zu behandeln. Ne, wie man hier, es gibt sehr viele historische Bilder, ich habe sie nicht alle. Haben wir einen Radiologen hier unter uns? Das ist gut. Der würde nämlich Suizid begehen, wenn er sehen würde, dass dieses kleine Kind mit Röntgenstrahlen diese Art behandelt wird. Also das ist ein kleines Kind, das wird ja festgehalten, dass es sich nicht bewegt und das wird aufgenommen. Also die Dosis, die dieser Knirps kriegt, will ich ja gar nicht wissen. Also uns kommt heutzutage das alles sehr merkwürdig vor. Nichtsdestotrotz, die Röntgenaufnahmen haben eine Revolution. Und Jetzt erlauben Sie mir, ein bisschen zurückzugehen. Jetzt gucken wir mal die Zeitachse. Ja? Grundlagenforschung am 8. November, Machbarkeitsstudie ab 22. Dezember, Publikation, ne, peer-reviewed am 28. Dezember, Dissemination am 26. Januar, ne, Feasibility Study am 4. Februar und am gleichen Tag sozusagen Industrial Exploitation. Das will WWW übertreffen wollen. Das ist Geschwindigkeit. Ja? Das ist Revolution. Also ich habe das als Lawine genannt, weil ich fand es wirklich absolut bemerkenswert, wie schnell. Also man muss denken, ja, dass die Publikation am 28., da gab es auch Weihnachtenurlaub dazwischen. Wahrscheinlich hat er am Heiligabend hat er ausgeformuliert, der Röttgen. Ja. Am 26. wurde es gedruckt in eine Zeitung in Amerika und die halbe Welt hat es erfahren. Ohne Internet. Wie ging es? Also wir sind nicht besser heute. Ich habe auf diese Zeitachse, ich habe einen kleinen Kommentar später, aber wir merken uns erstmal, wie es damals war. Ich habe noch zwei Kommentare. So, die konventionelle Röntgenaufnahme hat sich weiterentwickelt, die kennt ja jeder. Inzwischen müssen wir nicht mehr auf Filme wie Links aufnehmen, sondern mit wesentlich weniger Dosis und wesentlich mehr Kontrast wie rechts. Und wir können ganz andere Sachen machen, also wir, die Technik kann ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel aus einer Schädelaufnahme links mit Kontrastmittel rechts zu sehen, mittig zu sehen, mit digitaler Subtraktion, man zieht die Aufnahmen voneinander ab und da kann man feinste Verästelungen von Gefäßen, in diesem Fall im Hirn, darstellen oder die Niere oder die Füße oder den ganzen Körper. Also man kann wirklich Durchblutungsstörungen entdecken oder beim Herzen, also hier braucht kein Mensch Experte zu sein, um zu sehen, dass hier eine Unterbrechung vorliegt, ja, also das ist eine sogenannte Stenose, ne? Das Blut fließt nicht gleichmäßig, also das ist dieser Arterie ist gleichmäßig ausgefüllt, hier oben liegt ein Problem vor. Also, nicht medizinische Anwendungen, kennt auch jeder, ich habe nur zwei mitgebracht. Das nächste Mal am Flughafen, ne? Gucken Sie mal auf die Bildschirme, das sind die Röntgenaufnahmen des Handgepäcks und man kann ganze LKWs aufnehmen. Also so fahndet der Zoll nach was weiß ich auch immer, da wird ein ganzer LKW in diese Riesenanlage aufgenommen. Also, wie Sie gemerkt haben, eine rasante Entwicklung, die jetzt aber einige Jahre warten musste, bis die nächste rasante Entwicklung losgegangen ist. Immer noch die gleiche Technik. Und zwar, diese Projektionsbilder, die Sie gesehen haben, haben gerade den Nachteil, das sind Projektionsbilder, sprich die gesamte Anatomie wird auf einer Ebene projiziert. Man sieht nicht mehr, was ist vorne, was ist hinten. Man kann auch nicht messen in der Tiefe. Man kann XY messen, aber nicht in der Tiefe. Also war eine lange Traum, kann man fast sagen, ja, Schichtbilder durch den Körper, also senkrecht durch den Körper zu gehen. Über die Technik will ich jetzt nicht viel diskutieren. Man kann merken, also die Anlage rotiert um den Patienten herum und aus diesen vielen Aufnahmen werden mit Hilfe von Computertechnik, deswegen Computertomographie, Schichtbilder regeneriert. Die Geschichte ist lang und ist interessant. Also 1960 bis 1964, ein gewisser Herr McCormack hat experimentiert mit rotierenden Röntgenröhren zur Bildaufnahme. 1968 kam Herr Hausfeld ins Spiel. Und zwar, der hat gearbeitet bei EMI. Jeder kennt EMI. Die machen ja Musik. Die heißen heutzutage Sony Music, glaube ich. So. Die waren damals die Firma, die die Beatles publiziert, aufgelegt hat, also verkauft hat. Und die hatten so exorbitante Gewinne. Die wussten gar nicht, wohin damit. Also Herr Hausfeld war in den Entwicklungslabors beschäftigt. 1959 hat er den Auftrag gekriegt, den ersten englischen Transistor-Computer zu bauen, mit diskreten Elementen, Lotkolben. Und offenbar, als der Rechner da war, der durfte ihn auch nutzen. Also er kam auf die Idee, das Problem, was der Herr McCormack analytisch nicht lösen konnte, mit Hilfe von Computertechnik zu lösen. Und so ist es passiert. Die erste Aufnahme 68 hat 9 Tage gedauert. Der hat damals nämlich Isotope benutzt. Später hat er X-Röhre, also Kathodenröhre benutzt. Und 71, also man betrachte hier, Grundlageforschung, Forschungsprojekt, würde man sagen, ein Förderprojekt im besten Sinne des Wortes, klinische Machbarkeitsstudie 71. Zarte 80x80 Pixel, ungefähr 5 Minuten pro Schicht und das ist das allererste computergenerierte Bild eines Gehirnes, ne? Und diese Sache, die man hier sieht, ist nicht sehr gesund. Der Patient wurde operiert und wurde bestätigt vom Chirurgen, genauso sah es aus wie auf der Tomographie. Und hier sehen wir den Herrn Hounsfield, der Kraft Biddles zu diesem Meilenstein in der Medizin gekommen ist, im Gespräch mit der Assistentin. Es ist nicht bekannt, was sie sagten, aber ich denke, das kann er gesagt haben. Würde passen. Und noch eine Lawine ist angetreten. Also, 71 im Oktober war der erste Scan, 72 kam der erste kommerzielle Scanner auf den Markt, zum Preis eines Familienhauses damals. 74 wurde schon 60 Stück verkauft. Ja. 75 hat die anfänglich kleine Auflösung, ist hochgegangen auf 320x300, das ist brauchbar, 20 Sekunden pro Schicht, auch das ist brauchbar. 76, ein Jahr später, gab es 17 Firmen weltweit, die solche Scanner angeboten haben. Teilweise 5 Sekunden pro Schicht. 78 gab es nur in Amerika 200 CTs, sprich jede Uniklinik hatte mindestens einen. Ja. Die Auflösung war 512 Quadrat und das war alles EKG getriggert. Also seitdem kann man schon sagen, nur noch Evolution. Weil die heutigen Scanner, die sind zwar ein bisschen besser, aber im Prinzip diese Merkmale sieht man heute noch. Ne? Moderne Geräte haben natürlich 1024 und so weiter, die haben 320 Schichten gleichzeitig, die können den ganzen Abdomen in 0,5 Sekunden aufnehmen. Dafür generieren die 1 bis 8 Gigabyte Dosen per Aufnahme. Man kann pulsierendes Herz nehmen. Und jetzt, Detlef, haben wir auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Kleinen, die Betonung liegt auf kleinen. Diese einzelnen Schichten haben in den 80er Jahren die unsere Aufmerksamkeit als Rechenwissenschaftler, also als Grafiker gezogen. Ich habe gedacht, okay, wir können daraus dreidimensionale Bilder machen. Und so haben wir mit mal den ersten angefangen, solche dreidimensionale Rekonstruktionen aus diesen Schichten zu machen. Und man kann ja ne, solche machen oder semi-transparent. Hier sieht man praktisch Weichgewebe und Knochen und Metall gleichzeitig. Man kann ja Ganzkörperaufnahmen inzwischen machen. Man kann ja Gewebearten innerhalb des ganzen Körpers einbetten. Die Lunge hier sehr schön zu sehen. Gefäßsysteme und Herz oder den ganzen Körper. Und das ist alles kommerzielle Technik. Also das können Sie bei den CT-Verkäufern Ihres Vertrauens auch bestellen. Ja. Also man kann ja das Herz dreidimensional betrachten oder wir analysieren die Herzgefäße. Man sieht hier, rot ist eng, blau ist weit. Also eine Stenose hier und eine zweite Stenose dort. Das sieht man auch ohne besondere, sagen wir, Kenntnisse. Und das ist jetzt eine zweite Sache. Auch die haben wir zusammen gemacht, Detlef. Das ist wahrscheinlich die erste 4D-Aufnahme eines pulsierenden Herzens. 1,8 Gigabyte und Anfang der 90er Jahre aus Tübingen ein Siemens-Scanner, der das erlaubt hat. Und hier, wenn Sie dieses Gefäß sehen, das jetzt merkwürdig erscheint, das ist ein Bypass. Also der wurde, also das ist auch ein Bypass, der nach unten läuft. Also die Gefäße haben da nichts verloren. Die wurden operativ hingepflanzt, um krankhafte Areale zu versorgen. Und heute, wie sieht es heute aus? Wenn wir diese Zeiträume gesehen haben, also ich habe ja überschlagen, ja. Heutzutage müssen wir eine Ethikkommission fragen, ja. Das dauert 6 Monate, im besten Fall. Dann müssen wir einen Förderantrag schreiben, ich sage 3 Monate, wir sind ja schnell, ne? Also brauchen wir auch 9 Monate für die Genehmigung, bis wir publizieren, nichts Weihnachten bis 29. Januar, ja. Also das dauert 1 bis 2 Jahre, nehme ich an, und bis man auf den Markt kommen darf, ein Jahr dazu. Aber seien Sie unbesorgt, wir sind gute Nachbarschaft. Also das ist meine letzte Folie, Kollege. Alles klar. Der zeigt mir immer 1 Minute, der ist gleich, ich habe es gesehen. So, also das ist jetzt die letzte Folie, heißt, ist eine Kimbaum-Studie. Von 100, also von 2000 Proposals, die eingereicht wurden, wurden 525%, das ist jo, fast gut, genehmigt und so weiter. Also 176 davon wurden zu Produkt weiterentwickelt und nur 11 haben es gebracht bis zur Marktreife. Also so gesehen kann man sagen, dass wir wirklich eine atemberaubende Revolution erlebt haben mit Hilfe dieser Röntgentechnik. Und hier mit Detlef wollte ich meinen Vortrag abschließen. This is the end.